ARD.
Man muss auch mal ein bisschen wegkommen von diesem anthropozentrischen Ansatz, dass alles irgendwie einen Sinn für den Menschen haben muss. Also ich befürworte ja auch einfach die Artenvielfalt als solche zu erhalten. Und Fließgewässer sind nun mal Lebensräume für viele, viele Arten. Und schon alleine aus diesem Grunde würde ich immer für eine Renaturierung von Fließgewässern plädieren.
Wissenswerte. Ein Podcast von RBB24 Inforadio.
Sie ist knapp 30 Kilometer lang, hat ihren Ursprung bei Bernau in Brandenburg und mündet im Nordhafenbecken in Berlin-Mitte. Die Panke. Sie hat der Gemeinde Panketal und dem Bezirk Pankow ihren Namen gegeben, ist der viertgrößte Fluss der Hauptstadt, aber wurde jahrzehntelang im Schatten von Spree und Havel eher stiefmütterlich behandelt. Sie wird nicht befahren, die Wasserqualität ist schlecht, ihr Artenreichtum bescheiden. Doch das soll sich ändern. Die Renaturierung der Panke nimmt an Fahrt auf. Und darum geht es heute in den Wissenswerten von RBB24 Inforadio. Mein Name ist Anna Korwis. Herzlich willkommen. Reinhard Müller ist Hydrobiologe und kennt die Panke im wahrsten Sinne des Wortes in- und auswendig. Besonders ihre wirbellosen Bewohner. Heute steht er aber nicht mit Warthose und Gummistiefeln im Fluss, sondern sitzt in Halbschuhen und Hose hier bei mir im Studio. Guten Tag, Herr Müller. Schön, dass Sie da sind.
Guten Morgen.
Wenn ich sage, dass Sie jede Insektenlarve in der Panke persönlich kennen, dann ist das zwar übertrieben, aber wirklich nur ein kleines bisschen, denn Sie beschäftigen sich seit vielen Jahren intensiv mit der Panke. Was reizt Sie denn an diesem Fluss?
Ich untersuche für Behörden im gesamten norddeutschen Tiefland die Flüsse und Seen auf die aquatische Wirbellosenfauna hin. Da ich aber natürlich in Berlin lebe, gehört die Panke für mich zu den Standardgewässern, die also alle 2-3 Jahre untersucht wird. Und an der Panke ist es so, dass die Artenvielfalt zurzeit zumindest eben noch relativ bescheiden ist. Das war vor einigen Jahren noch anders. Da wurden vom Klärwerk Schöner Linde die Abwässer noch in die andere Richtung geleitet, Richtung Tegeler See. Und seit einigen Jahren wird eben sehr viel gereinigtes Klärwasser eingeleitet und das hat zu einer weiteren Verarmung der Panke in dem Unterlauf geführt.
Lassen Sie uns mal virtuell also den Fluss entlang wandern. Die Panke, die fließt von Nordost nach Südwest, hat ihren Ursprung im Naturpark Barnim nahe Bernau. Wie sieht sie denn da aus?
Die Panke ist nicht ein echtes Quellgewässer, wo jetzt dann sprudelnd an einer bestimmten Stelle das Wasser zutage tritt, sondern ganz oft in Brandenburg ist es ja so, dass es mehr oder weniger so Wiesengräben sind, wo sich dann eben aus dem Grundwasserleiter dann das Wasser sammelt und dann irgendwann beginnt zu fließen. Und auch da sind die Gräben in keinem ökologisch besonders hochwertigen Zustand. Also es sind oft unbeschattete, begradigte, mehr oder weniger stark eingetiefte Gewässerabschnitte.
Damals begradigt worden, damit man auch mehr Fläche für die Landwirtschaft nutzen konnte, ne?
Genau. Früher hat man ja eigentlich die Fließgewässer nur gesehen als Wasserableiter. Das sollte eigentlich der Zweck erreicht werden. Das Wasser soll möglichst schnell abgeführt werden. Es soll keine Staunässe geben auf den landwirtschaftlichen Flächen. Und erst seit einigen Jahren beschäftigt man sich eben damit, dass diese Strukturen eben dazu führen, dass diese ausgeräumten Gewässer dazu führen, dass die Artengemeinschaften immer ärmer werden.
Aber immerhin gibt es da eben an ihrem Ursprung sozusagen auch noch viele weite Wiesen, Auenwiesen. Also da sieht die Panke für ihre Verhältnisse, sage ich mal, noch ganz gut aus. Nach ungefähr 9 Kilometern überquert sie dann die Landesgrenze nach Berlin. In Berlin fließt sie dann noch ungefähr 20 Kilometer. Wie verändert sich denn die Panke, wenn sie durch Pankow fließt?
Also aus der Sicht eines Hydrobiologen ist der Abschnitt im Prinzip um Buch herum eigentlich der beste Abschnitt der Panke. Da fließt sie auch durch naturnahe Wiesen noch und beginnt auch schon so ein bisschen sich zu schlängeln. Ist auch dort schon ein bisschen belastet durch Regenwassereinleitung von den Straßen etc., aber macht noch einen ganz guten Eindruck. Dann in den Parks, die fließt ja durch den Niederschönhausen Schlosspark und den Bürgerpark in Pankow. Da ist sie noch ganz gut in Ordnung. Aber dann weiter abwärts im Wedding zum Beispiel sind die Ufer dann durch Faschien bzw. durch Spundwände eben befestigt und dann gibt es keine Röhrichte mehr, wo Tiere drin leben können. Da ist es dann sehr schwierig, noch geeignete Habitate für die Arten zu finden.
Ich wohne auch da in Gesundbrunnen auf Höhe der Luisenbadbücherei bei der Badstraße. Da wird die Panke auch unter der Badstraße hindurchgeleitet. Nördlich der Badstraße ist das Ufer immerhin noch ein bisschen begrünt, aber südlich dann von der Badstraße ist es wirklich so kanalartig einbetoniert. Wann und warum hat man denn die Panke eigentlich dermaßen eingezwängt?
Naja, der Grund ist wie an vielen Fließgewässern immer die Angst vor Hochwasser gewesen. Also es gab, soweit ich weiß, in den 80er Jahren noch mal ein größeres Hochwasser an der Panke, was dann dazu führte, dass sie weiter ausgebaut wurde. Und vermutlich muss man dann irgendwann auch diese gesellschaftliche Diskussion führen, ob nicht ab und zu ein kleineres Hochwasser auch tolerierbar ist. Weil an vielen Gewässern eben die Hochwasser dazu führen, dass neue Strukturen entstehen in den Gewässern, also zum Beispiel Kiesbänke freigespült werden und viele Arten sind eben auf so eine dynamischeren Verhältnisse angewiesen.
Unterschiedliche Interessen, Arten und Mensch zum Teil auch.
Ja, in der Stadt ist es natürlich besonders schwierig, weil ein Hochwasser hat natürlich größeren Schaden als in einer landwirtschaftlichen Region anrichtet.
Diesem Weddinger Abschnitt, über den wir gerade schon kurz gesprochen haben, hat es die Panke auch zu verdanken, dass die Berliner sie früher gerne Stinkepanke nannten. Hintergrund, da gab es früher eben viele Handwerker, Müller und auch Gerbereien am Ufer. Und Gerbereien, habe ich jetzt neu gelernt, haben zur Verarbeitung des Leders täglich mehrere hundert Eimer Hundekot verwendet. Daher also der Gestank. Heute fällt mir weniger der Gestank an der Panke auf, sondern vielmehr der Müll in der Panke. Da liegen dann so die klassischen Berliner Flussbewohner rum, wie Fahrräder, Chips, Tüten, Fliesen. Wie steht's denn um die Wasserqualität? Sie deuteten schon an, nicht so doll, aber vielleicht kann man das ja noch ein bisschen genauer sagen.
Ja, also Fahrräder etc. sind eigentlich nicht das große Problem. Das sind im Prinzip einfach für die Tiere, das sind einfach Strukturen, wo die sich auch drauf ansiedeln können teilweise. Ein größeres Problem sind tatsächlich die chemischen Substanzen und vor allem die Nährstoffe. Und da die Panke ja im Sommer fast zu 100% inzwischen aus gereinigtem Abwasser besteht, ist es halt so, dass da auch viele Stoffe drin sind, die die Klärwerke zumindest zurzeit noch nicht rausfiltern können. Also es sind zum Beispiel Medikamente, Rückstände oder auch Schwermetalle. Von vielen dieser Stoffe wissen wir gar nicht, wie die sich auf die wirbellosen Fauna auswirken. Da wird zurzeit noch mächtig dran geforscht. Und dann sind natürlich in so gereinigtem Abwasser auch noch viele Nährstoffe enthalten, also Phosphate, Nitrate, die teilweise ausgefiltert werden, aber auch nicht zu 100%. Und die Nährstoffe führen im Gewässer ja immer zur Eutrophierung, also zu Algenwachstum. Und wenn die Algen dann atmen am Tag, geben sie Sauerstoff ab und nachts brauchen sie Sauerstoff. Und dadurch haben wir dann starke Sauerstoffschwankungen, die viele Arten eben nicht vertragen können.
Genau, Sie haben ja schon gesagt, Sie sind spezialisiert auf die wirbellose Fauna, also auf Tiere wie Bachflohkrebse oder Köcherfliegen, Libellen. Und Sie haben sich tatsächlich schon auf die kleinen Lebewesen spezialisiert, als Sie ins Berufsleben gestartet sind, habe ich gelesen, dass Sie schon Anfang der 80er Jahre bei Ihrer Lehre zum Tierwirt sich auf die Bienen konzentriert haben. Wie kommt es eigentlich, dass Sie diese kleinen Lebewesen so faszinieren?
Mich fasziniert vor allem diese gigantische Artenvielfalt. Also wir haben ja an aquatischen Wirbellosen fast 2000 Arten in Deutschland aus verschiedensten Gruppen. Also es sind halt viele halbaquatische Insektengruppen wie die Köcherfliegen, Steinfliegen, Eintagsfliegen, bei denen die Larven im Gewässer leben und dann die adulten Tiere eben rausfliegen und sich dann paaren. Und wir haben die Krebstiere und die Weichtiere, also die Muscheln und Schnecken. Es sind also sehr verschiedene Artengruppen. Und die Vielfalt ist einfach für einen Biologen doch berauschend.
Aber warum sind die auch so wichtig fürs Ökosystem? Also nehmen wir zum Beispiel mal die Bachflohkrebse, ne? Also bei Bienen weiß es jeder, warum Bienen wichtig sind. Hat sich rumgesprochen, aber Bachflohkrebse, warum braucht man die?
Also Bachflohkrebse sind Zerkleinerer. Die zerkleinern das Laub, was in die Gewässer reinfällt und bereiten es sozusagen dann vor für andere Organismen, die es dann fressen können. Die Bachflohkrebse stellen auch einen relativ großen Individuenanteil in gesunden Gewässern und man kann zum Beispiel im Spreewald an den stark verockerten Gewässern feststellen, was passiert, wenn keine Bachflohkrebse mehr da sind. Dann sammeln sich da riesige Laubmengen im Gewässer an, die ständig ausgebaggert werden müssen künstlich.
Jetzt untersuchen Sie ja alle 4 Jahre für die Berliner Senatsumweltverwaltung die Artenvielfalt in der Panke. Und wenn Sie da so mit Ihrem Kescher durch die Panke warten und Wasserproben nehmen, wen oder was finden Sie denn da?
Naja, wir finden bei so einer Probenahme jetzt an einer Stelle ungefähr so 25 bis 30 Arten derzeit an der Panke aus den verschiedenen Gruppen. Das sind ein paar Arten Köcherfliegen, das sind ein, zwei Arten Eintagsfliegen. Steinfliegen sind zu empfindlich, die besiedeln keine stärker verschmutzten Gewässer. Dann haben wir ein paar Schneckenarten, die wir finden, und ein paar Wasserkäferarten.
Bachflohkrebse nicht, weil die brauchen...
Bachflohkrebse auch. Die sind eigentlich relativ hart. Die kommen eigentlich in fast allen Gewässern noch vor, bis auf diese verockerten.
Und das ist jetzt aber eine recht magere Ausbeute.
Genau, also an einem naturnahen Bach jetzt, an so einer Referenzstelle nennen wir die jetzt, da würden wir so ungefähr 50, 60 Arten finden können.
Das ist jetzt nicht Ihr Schwerpunkt, aber vielleicht noch ein Wort. Wie sieht es um die Fische, um den Fischbestand aus in der Panke?
Ja, bei den Fischen verhält es sich ganz ähnlich. Also auch da ist die Artenzahl sehr stark dezimiert worden im Vergleich zum Naturzustand. Also wir haben praktisch nicht mehr die typischen Arten der sauberen Bäche, wie jetzt Bachforelle oder Groppe oder Bachneunauge. Die kommen nicht mehr vor. Es kommen eigentlich überwiegend Weißfischarten vor, die dann aus den Kanälen einwandern. Hecht kommt vor und Stichlinge halt relativ regelmäßig, vor allem auch im Oberlauf.
Bestimmt auf die Wasserqualität zurückzuführen, dass das so mau aussieht insgesamt. Aber vielleicht auch auf die Wassermenge, die da noch im Umlauf ist. Einst soll ja die Panke sogar ein recht wildes Gewässer gewesen sein. Ein gurgelnder und strudelnder Bach, kann man nachlesen. Kann man sich heute wirklich kaum vorstellen. Letztes Jahr im Sommer war auch wirklich der Wasserstand ganz niedrig. Ich habe heute Morgen mal geguckt. Jetzt gerade sieht es ganz gut aus. Aber ja, welche Folgen hat denn diese zum Teil doch auch geringe Wassermenge für das Artenreichtum in der Panke?
Ja, wir haben ja das Problem an vielen Gewässern zurzeit in Berlin und Brandenburg, dass eben vor allem die Oberläufe dann in trockenen Sommern eben dann gänzlich versiegen. Das führt natürlich zu einem Totalverlust der Fauna. Es gibt natürlich auch Gewässer, die von Natur aus nur im Winterhalbjahr Wasser führen. Und da gibt es auch eine ganz angepasste Fauna. Also es gibt spezielle Arten, die eben nur in solchen Gewässern oder ganz vorwiegend in solchen Gewässern zu finden sind. Das muss sich aber erst umstellen. Also wenn die Panke jetzt austrocknet, dann haben wir im Prinzip erstmal im nächsten Jahr nur noch ganz wenig Arten, ganz wenig Individuen drin. Durch den permanenten Zufluss von der Kläranlage ist natürlich gesichert, dass wir immer dann einen Abfluss haben. Das ist das Positive an dem Klärwasserzufluss.
Aber mit Rückständen eben in Form von Medikamenten.
Genau, da wird jetzt zurzeit dran gearbeitet. Eben auch, es gibt jetzt so ein Projekt, dass die Kläranlage Schönerlinde eben eine Ozonklärstufe bekommt, wo dann solche schädlichen Abbauprodukte eben dann auch kaputt gemacht werden.
Jetzt heißt es auch dazu passend auf der Seite der Senatsumweltverwaltung über die Panke: Die Panke erfüllt ihre Funktion als aquatisches Ökosystem im Verbund mit den angrenzenden Uferbereichen und Feuchtgebieten im Hinblick auf den Wasserhaushalt derzeit nur unzureichend. Was ist denn eigentlich die Funktion der Panke als aquatisches Ökosystem für diese Stadt?
Ja, ich sag mal, man muss auch mal ein bisschen wegkommen immer von diesem anthropozentrischen Ansatz, dass alles irgendwie einen Sinn für den Menschen haben muss. Also ich befürworte ja auch einfach die Artenvielfalt als solche zu erhalten. Und Fließgewässer sind nun mal Lebensräume für viele, viele Arten, die auch eben spezialisiert sind darauf. Und schon alleine aus diesem Grunde würde ich immer für den Schutz von Fließgewässern und Renaturierung von Fließgewässern plädieren. In der Stadt haben Fließgewässer natürlich auch noch eine ganz andere Funktion, nämlich die Erholungsfunktion. Und da ist ja zum Beispiel geplant, dass im Wedding da in dem Franzosenbecken, in dem Regenwasserrückhaltebecken eben wieder so eine naturnahe Auenlandschaft entstehen soll. Das hat natürlich auch für die Menschen dann eine große Erholungsfunktion.
Sie hören die Wissenswerte im rbb 24 Inforadio. Heute mit dem Hydrobiologen Reinhard Müller. Er beschäftigt sich mit Berlins viertgrößtem Fluss, der Panke. Mit den Problemen, die die Panke hat, ist sie ja nicht alleine, sondern in Deutschland haben alle Flüsse große Probleme. Gerade mal 13% haben einen sogenannten guten ökologischen Zustand, wie es das Umweltbundesamt erfasst. Dabei wurde ja eigentlich im Jahr 2000 in der europäischen Wasserrahmenrichtlinie festgelegt, dass alle Oberflächengewässer einen guten ökologischen Zustand erreichen sollen. Und zwar bis 2027. Das ist schon eine verlängerte Frist. Die erste Frist wurde schon nicht gehalten und diese wird wohl auch gerissen. Nichtsdestotrotz wurden dadurch an vielen Flüssen Renaturalisierungsprojekte angestoßen, auch bei der Panke. Die wurde vom Senat eins zum ökologischen Referenzprojekt gemacht. Haben Sie eine Ahnung, warum man sich dafür ausgerechnet die Panke ausgesucht hat?
Ja, ich kann das schon gut verstehen, weil die Panke im Prinzip das Gewässer ist, was das größte Potenzial noch hat. Also wir haben viele Gewässer, also die großen Fließgewässer, die Spree und vor allem die Spree ist ja für die Schifffahrt so wichtig, dass man an der Spree nicht viele Maßnahmen durchführen kann. Obwohl die Spree, gerade wenn sie nach Berlin reinkommt, eine ganz gute Wasserqualität und damit auch ein gutes Potenzial hat. Aber da ist die Schifffahrt einfach zu wichtig. Die anderen kleineren Fließgewässer in Berlin, also Tegeler Fließ, Erpe, Wuhle, Friedersdorfer Mühlenfließ, die haben auch alle relativ große Güteprobleme. Also an der Erpe geht das Klärwasser schon praktisch direkt vor der Landesgrenze rein. Und das Friedersdorfer Mühlenfließ trocknet regelmäßig aus. Wir haben also im Prinzip nicht mehr so viele Gewässer, die noch eine halbwegs gute Wasserqualität besitzen, dass sich überhaupt dann eine Verbesserung der Struktur auch lohnt. Weil die sagen wir, anspruchsvolleren Arten brauchen ja beides. Die brauchen eine vernünftige Wasserqualität und eine gute Gewässerstruktur.
Also Gewässerstruktur, vielleicht dazu nochmal genau, eine abwechslungsreiche Fließrichtung mit unterschiedlichen Haptiken im Wasser.
Genau, also so ein naturnaher Bach ist ja meist stark geprägt durch Totholz, was reinfällt. Also fallen Bäume rein und die Bäume, die dann drin liegen, die sorgen dafür, dass da ein vielfältiges Strömungsmuster entsteht. Das heißt, mit der Zeit wird der Bach dann, entwickelt er verschiedene Breiten und unterschiedliche Tiefen. Wir nennen das Kolke, wenn er so ein tiefes Loch hat, wo dann die Fische auch drin stehen oft. Und in diesen Kolken sammelt sich dann meinetwegen Laub an, wo dann bestimmte Arten wieder drin leben. Dann haben wir Kiesbänke, die freigeströmt werden von der Strömung. Also diese Vielfalt an Strömungen ist vor allem dafür verantwortlich, dass wir ein Nebeneinander von vielen Arten mit verschiedenen Ansprüchen dann haben im naturnahen Bach.
Die soll an der Panke auch wieder hergestellt werden, diese Vielfalt der Strömung. Auf rund 17,6 Kilometern soll der Panke ansatzweise zumindest ihr natürlicher Verlauf wiedergegeben werden. Es gibt auch jetzt schon sichtbare Bauarbeiten, vor allem im Unterlauf des Flusses. Den haben wir vorhin bei unserer virtuellen Uferwanderung noch ausgelassen. In Berlin-Mitte, hinter dem Erika-Hess-Stadion, verschwindet die Panke im Untergrund, wird in Rohren weitergeführt, bis sie dann am Nordhafen gegenüber der Europa-City in den Berlin-Spandauer Schifffahrtskanal mündet. Und da kann man derzeit Baggern bei der Arbeit zuschauen. Was passiert denn da?
Ja, da hatten wir einen sogenannten Sohlabsturz. Das heißt, das ist praktisch wasserfallartig, das Wasser dann mehrere Meter runterfällt im Mündungsbereich.
Von der Panke in dieses
Nordhafenbecken? Von der Panke in den, genau, zum Nordhafen hin. Und vor allem die Fische sind ja nicht in der Lage, solche hohen Abstürze zu überwinden. Und daher wird dort jetzt eine Fischtreppe angelegt. Also praktisch eine Verlängerung des Verlaufs mit geringerem Gefälle, sodass die Fische dort dann eine Möglichkeit haben, dann in die Panke einzuwandern.
Was halten Sie von dieser Maßnahme? Also erhoffen Sie sich, dass da tatsächlich auch Fische befähigt werden, eben die Panke hochzuwandern und dass der Artenvielfalt zuträglich wird?
Also grundsätzlich ist es so, dass diese klassischen Wanderfischarten, wie jetzt die forellenartigen, lachsartigen Fische, die kommen zurzeit nicht in der Panke und auch nicht im Nordhafen vor. Das ist schon eine Investition in die Zukunft, kann man sagen. Also wenn irgendwann die Wasserqualität hoffentlich vielleicht mal noch besser ist, dass dann eben auch dort Wanderfische dann hochwandern. Zurzeit ist es wahrscheinlich so, dass da dann überwiegend Weißfische jetzt aus den Kanälen dann in die Panke einwandern. Was jetzt ökologisch nicht ganz so der Hammer ist, sage ich mal.
Okay, es gibt aber auch andere Maßnahmen im Rahmen dieses Renaturierungsprojekts. Panke 2015 heißt das. Beim Erika-Hess-Eisstadion zum Beispiel, da hat die Senatsumweltverwaltung bereits mit Steinen gefüllte Drahtkörbe am Flussgrund verankern lassen. Und das kann man auch sehen, wenn man vom Ufer aus aufs Wasser guckt. Da wechselt das Wasser so seine Fließrichtung. Also immer in S-Form von Drahtkorb zu Drahtkorb. So entsteht dann eine Art Strömung. Und da hatten wir ja schon drüber gesprochen, dass das wichtig für Fische und auch Kleinstlebewesen wie die wirbellosen Bewohner ist. Ist das was, wo Sie sagen, okay, das ist jetzt ganz konkret eine Maßnahme, die jetzt schon der Artenvielfalt helfen wird in der Panke?
Nein, das glaube ich leider auch nicht, weil wir eben diese Begrenzung haben durch die Wasserqualität. Und da ist einfach die Artenvielfalt zurzeit ausgeschöpft. Also wir müssten ja erstmal jetzt eine Verbesserung tatsächlich sehen, damit sich weitere Arten dort ansiedeln können. Und ich denke auch, es wäre wahrscheinlich vernünftiger gewesen, man wäre umgekehrt herangegangen und hätte erstmal jetzt an der Wasserqualität gearbeitet und hätte dann geguckt, wie entwickeln sich die Arten und hätte dann sich entschieden, eben solche strukturverbessernden Maßnahmen anzubieten den Tieren.
Und wie hätte man jetzt schon auf eine bessere Wasserqualität hinwirken können?
Naja, zurzeit wird ja eben die Kläranlage Schöner Linde umgebaut.
Dauert aber noch ein bisschen.
Dauert ein bisschen und dann könnte man oder müsste man eben gucken, was das bringt. Ob die Verringerung der Schadstofffrachten eben dann zu einer Zunahme der Artenvielfalt führt. Oberhalb der Einleitstelle, die liegt ja so bei Blankenburg ungefähr, da sind natürlich so eine strukturverbessernden Maßnahmen, wie sie geplant sind, sehr sinnvoll.
Also eben die Strömungsverläufe ändern oder eben auch Fischtreppen sind ja auch schon an anderer Stelle entstanden, nicht nur im Nordhafenbecken. Ne?
Ja.
Aber Sie sagen so, im Berliner Bereich wurde das Pferd so ein bisschen von hinten aufgesattelt. Man hätte erstmal ein bisschen die Wasserqualität in den Blick nehmen müssen, damit die Maßnahmen dann ihre Wirkung hätten besser entfalten können.
Genau. Und dann bin ich auch so ein bisschen immer Skeptiker von solch aufwendigen Bauarbeiten. Also von den Fischtreppen abgesehen, die sind wichtig. Aber jetzt die künstlichen Habitate, wie sie eingebracht wurden, da bin ich der Auffassung, dass es eigentlich günstiger wäre, man würde die Gewässer ein bisschen mehr sich selbst überlassen, also würde sie nicht so stark pflegen. Wir haben das Problem, dass die Unterhaltungsverbände, das ist jetzt nicht nur ein Berliner Problem, sondern ein gesamtdeutsches Problem, dass die Unterhaltungsverbände im Prinzip jedes Stück Holz aus dem Gewässer rausklauben, weil sie befürchten, dass beim Hochwasser sich dann an Brücken etc. Durch das losgerissene Holz dann sogenannte Verklausungen bilden, die dann zum Aufstau führen. Dadurch werden die Gewässer einfach sehr stark gepflegt und diese Pflege führt eben auch zum Verlust der Artenvielfalt. Wenn man jetzt einfach mal zulassen würde, dass sich Gehölzstreifen ansiedeln, dann würden von den Gehölzen, die am Gewässerufer wachsen, von den Erlen zum Beispiel, eben auch Wurzeln in das Gewässer einwachsen, die dann eben auch für Habitatvielfalt sorgen würden. Also ich würde eigentlich grundsätzlich den Weg gehen, nicht zu teure, komplett Umbaumaßnahmen von ganzen Gewässerabschnitten zu machen, sondern lieber die Gewässer etwas weniger intensiv zu pflegen.
Vielleicht sind wir da wieder bei dem Punkt, dem Zielkonflikt zwischen dem, was der Mensch gerne hätte, wie er auch gerne hätte, dass es ausschaut, und dem, was die Natur braucht. Vielleicht ist da auch ein anderes Beispiel für, Sie haben es schon erwähnt, die Panke soll sich auch wieder mehr durch die Landschaft schlängeln, zum Beispiel in den Pöllnitzwiesen oder im Soldinerkiez, eben in diesem Franzosenbecken. Aber es gab jetzt auch im Verlauf der Planung immer wieder Proteste und Einwände, auch von Pankower Seite. Der Denkmalschutz hat sich gewehrt gegen bestimmte Maßnahmen, die zum Beispiel eben die Parks betreffen in Pankow, wo dann eben auch viele Bäume gefällt werden müssten, um der Panke eben natürlicheren Verlauf zu ermöglichen. Wie sehen Sie das?
Ja, das hängt jetzt von den Bäumen ab auch ein bisschen. Also wenn es jetzt irgendwelche Pappeln sind, dann hätte ich da nicht so ein Problem mit. Wenn ich da jetzt alte Eichen fälle, dann würde ich sagen, ist das ein bisschen kontraproduktiv. Grundsätzlich bin ich da auch ein bisschen skeptisch, was Baumfällung im großen Stil angeht. Wir haben natürlich in Berlin wirklich das Problem, dass ganz viele Menschen mitreden möchten bei so einen Maßnahmen, und das macht natürlich eine Gewässerrenaturierung nicht gerade einfach, so ganz grundsätzlich.
Ja, man hat ja auch sehr wenig Spielraum. Es gibt eine enge Bebauung rechts und links. Zum Teil ist quasi das Flussufer, das Pankufer, die Außenwand eines Gebäudes. Also es ist wirklich sehr eng. Da bleibt ja auch nicht viel Spielraum. Also wie viel kann so eine streckenweise, abschnittsweise Renaturierung überhaupt bringen? Da wird jetzt auch viel Geld für in die Hand genommen, rund 40 Millionen. Das Ganze wird noch ein Jahrzehnt mindestens dauern. Lohnt sich das? Kann man da wirklich eine erhebliche Verbesserung mit erreichen?
Also grundsätzlich ja. Wir haben bei der Fließgewässerrenaturierung immer diesen Ansatz der sogenannten Trittsteinbiotope. Also die These ist die, wir nehmen uns bestimmte Abschnitte raus, die irgendwie geeignet sind für eine Renaturierung, und machen da was für die Gewässerstruktur und hoffen dann, dass sich dort dann eben anspruchsvollere Arten wieder ansiedeln und die dann sozusagen ausstrahlen in die benachbarten, noch nicht renaturierten Gewässerabschnitte. So ist eigentlich so der Plan, der verfolgt wird. Wir haben an der Spree zum Beispiel bei Cottbus so eine Renaturierungsstrecke, die angelegt wurde als Ausgleichsmaßnahme für die Abbackerung der Lacomaer Teiche. Und da wurde der Spreeverlauf eben renaturiert, und es ist inzwischen eine ganz, ganz tolle, ein ganz toller Abschnitt geworden, wo sämtliche seltenen Flussarten wieder zu finden sind, die da vorher nicht waren.
Da hat es gut funktioniert.
Da hat es gut funktioniert. Wie es an der Panke ist, das wird man erst in einigen Jahren letztendlich dann bewerten können.
Ist es realistisch, dass unter den Rahmenbedingungen, wie sie nun mal sind, dass da mal ein wirklich lebendiges Flüsschen draus wird mit einer großen Vielfalt an Fischen oder Tieren generell und auch an Pflanzen? Also was ist maximal aus diesem Stadtfluss, der es ja letztlich ist, rauszuholen?
Also für den Oberlauf bin ich eigentlich relativ optimistisch. Da wird schon was gehen. Beim Unterlauf bin ich skeptisch. Da ist die Nutzungsintensität so groß in der Stadt. Und wir haben halt das Problem, dass unser Abwasser auch eben irgendwo hin muss. Da bin ich skeptisch.
Wagen Sie denn eine Prognose, wenn Sie in, sagen wir mal, 10 Jahren wieder mit Warthose und Stiefeln in der Panke unterwegs sind und eine Wasserprobe nehmen, wird da maßgeblich mehr in Ihrem Kescher landen als heute?
Na, ich wäre auf jeden Fall froh, wenn es so wäre. Wir müssen ja auch immer berücksichtigen, dass die Gewässer wurden im Verlauf von Generationen, also mehreren hundert Jahren, wurden sie praktisch zu dem gemacht, wie sie jetzt aussehen. Und es wird auch weitere 100 Jahre dauern, bis die Gewässer, wenn man denn möchte, wieder in naturnahen Zustand gebracht werden können. Also der Zeitplan der Wasserrahmenrichtlinie ist da natürlich sehr ambitioniert. Und ich bin froh, wenn überhaupt mal was in die Hand genommen wird. Das wird schon sehr lange dauern noch.
Eine Generationenaufgabe. Reinhard Müller, vielen Dank für das Gespräch. Das waren die Wissenswerte im Gespräch im RBB 24 Inforadio. Zu Gast war heute der Berliner Hydrobiologe Reinhard Müller. Er untersucht die Artenvielfalt der Panke und beschäftigt sich mit der Renaturierung des Flusses. Mein Name ist Anna Korwis. Vielen Dank fürs Zuhören.
Wissenswerte. Ein Podcast von RBB 24 Inforadio. Wir lieben das Warum.